Deutschlandfunk, Kultur heute.
Wie ist staatliche Kulturförderung mit Antisemitismusbekämpfung vereinbar? Lassen sich Kriege einfrieren oder führen sie nur zu taktischen Atempausen? Auf beide Fragen gibt es hier Antwort und Michael Köhler lädt Sie zur Kultur heute ein. Willkommen. Dreimal ist sie ausgefallen und jetzt findet sie nach Corona zum zweiten Mal wieder statt. Die Leipziger Buchmesse wird am Abend feierlich eröffnet. Alles außer flach. Das ist der Slogan des Gastlandes Niederlande und Flandern. Wie hoch hinaus die Messe will und kann, das besprechen wir mit Peter Kraus vom Kleff. Er ist Geschäftsführer des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Die Stimmung ist gut, das Geschäft nicht in Leipzig. Es gibt Ausstellerrückgang nach Preiserhöhung für Stände und Veranstaltungen, Absatzkrise, Leserkrise im Buchhandel. Ist die Leipziger Buchmesse noch zu retten?
Die Leipziger Buchmesse ist nicht nur zu retten, sondern sie hat ein fulminantes Comeback letztes Jahr gehabt. Und dieses Jahr sehen die Besucher- und Ausstellerzahlen ähnlich gut, wenn nicht besser aus. Allerdings ist es natürlich in Zeiten wirtschaftlicher Herausforderungen jeweils ein Kraftakt, sowohl für die Ausstellerinnen als auch für die Besucher, sich die Messe leisten zu können. Trotzdem ist es hier der wesentliche Begegnungsort für unsere Buch- und Kulturbranche. Und wir brauchen zwei Messen im Jahr, im Frühjahr die Leipziger, im Herbst die Frankfurter, um Aufmerksamkeit zu bekommen für all das, was an faszinierender Vielfalt auf den Markt kommt.
In Anwesenheit von Kanzler Scholz wird eröffnet feierlich am Abend. Der Bundespräsident hat sein Kommen auch angekündigt. Er lässt im April, wenn ich es richtig weiß, sein eigenes Buch erscheinen. Wir heißt es. Das Ganze hat so ein bisschen auch deutschlandpolitische Signalwirkung vor der Wahl in drei ostdeutschen Ländern. Sie als Börsenverein setzen auch Zeichen durch Hashtag Demokratie wählen jetzt. Warum und was tun Sie da?
Es geht uns darum, unsere Demokratie aktiv zu verteidigen. Demokratische Grundwerte sind international wie auch in Deutschland immer mehr Angriffen ausgesetzt. Und wir, unsere Buchbranche, leistet einen wesentlichen Beitrag für eine offene und informierte Gesellschaft. Wir stehen für Freiheit, Vielfalt und Respekt und das wollen wir zum Ausdruck bringen. Und angesichts der anstehenden Europawahl am 9. Juni und den drei Landtagswahlen in Deutschland möchten wir mit dieser Aktion die Bürgerinnen aktiv aufrufen, Verantwortung zu übernehmen, indem sie wählen gehen und sich damit aktiv für den Erhalt demokratischer Grundsätze einzutreten. Also es geht darum, geht wählen und tut was für unser Land.
Jetzt will ich es nicht so himmelblau mit Ihnen malen. Ich meine, Absatzkrise, Leserkrise haben wir. Wir haben in einem Vorgespräch kurz erörtert, dass unsere Innenstädte immer ärmer werden, je weniger Buchhandlungen sich erlauben können, da überhaupt noch Fuß zu fassen aufgrund von Spekulationen, Immobilienpreisen, Verkehrsflüssen und so weiter. Wie sehen Sie das?
Also wir sind eigentlich eine vom Umsatz her stabile Branche. Wir sind im Vergleich zum Jahr 2022 immerhin um 2,9% letztes Jahr gewachsen. Gleichwohl gibt es angesichts der Kostensteigerung der Faktoren, die Sie gerade erwähnten, große Herausforderungen, sodass viele von uns vor existenziellen Krisen stehen. Deswegen möchten wir nochmal betonen, wie wichtig die strukturelle Verlagsförderung ist, die im Koalitionsvertrag drin steht, und wie wichtig die Verlängerung und die Rückführung auf die 200 Euro für den Kulturpass sind.
Ich spreche nicht nur mit dem Geschäftsführer des Börsenvereins, sondern dem ehemaligen Publizisten oder kaufmännischen Verleger des Rowohlt Verlags. Was hilft jetzt Verlagen, Buchhandlungen und Lesern?
Es hilft auf jeden Fall, in die Bildung zu stecken, sich für eine strukturelle Leseförderung einzusetzen und was für unsere Innenstädte zu machen. Und es hilft, den Kulturpass auf die 200 Euro wieder heraufzusetzen.
Omri Böhm wird den Leipziger Buchpreis für europäische Verständigung am Abend erhalten, der 1979 in Haifa geborene Philosoph. Erwarten Sie Probleme?
Für jemanden, der sich um Verständigung, um ein Miteinander einsetzt, erwarte ich keine Probleme. Welche Probleme sollten wir erwarten? Dass jemand sagt, er möchte miteinander sprechen?
Naja, nach Berlinale, Documenta und einer ganzen Reihe von Skandalen muss man ja auf alles gefasst sein.
Ich finde es wichtig, dass man miteinander spricht und in einer Demokratie sich austauscht, andere Meinungen hört. Und gleichzeitig müssen wir immer wieder sagen, dass wir für ein friedliches Miteinander stehen, dass wir uns einsetzen, sowohl für die Menschen in Palästina als auch in Israel, dass wir völkerrechtswidrige Angriffskriege verurteilen und dass wir uns für ein friedliches Miteinander aussprechen.
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten für den Buchmarkt, was wäre das?
Dass die Menschen wieder ihren Kindern vorlesen und dass die Lust aufs Lesen nicht nur die betrifft, die das jetzt schon tun, sondern dass viele ihre Social-Media-Aktivitäten beiseite legen, die Handys beiseite legen und die freie Zeit nutzen, um in Ruhe etwas zu lesen und damit neue Welten für sich aufzutun.
Sagt Peter Kraus vom Kleff. Er ist der Geschäftsführer des Börsenvereins des deutschen Buchhandels zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse heute Abend. Der Berliner Staatsrechtler Christoph Möllers hat im Auftrag der Kulturstaatsministerin ein Gutachten zur Zulässigkeit von präventiven Maßnahmen der Bekämpfung von Antisemitismus und Rassismus in der staatlichen Kulturförderung erarbeitet. Also kurz gesagt, wie grundrechtskonform vorbeugen. Nach Documenta und Berlinale Eklat, da wurden nämlich Rufe nach Regelungen und Präventivmaßnahmen lauter. Gegen Bekenntniszwang und staatliche Antisemitismusklauseln haben sich rasch viele ausgesprochen. Christoph Möllers habe ich gefragt, wie weit reicht denn die zulässige Eingriffstiefe bei staatlicher Kulturförderung?
Naja, erstmal muss man, glaube ich, damit anfangen zu sagen, dass der Staat, wenn er Kunst fördert, auch gleichzeitig sich zum Ziel setzen kann, Antisemitismus zu bekämpfen. Es ist erstmal so, dass auf die staatliche Kunstförderung in aller Regel kein Anspruch besteht und der Staat ja ansonsten auch Kunst- und Kulturziele mit anderen Zielen verbindet. Also das Museum auch baut, weil es an einem bestimmten Standort ist, oder das Theater errichtet, weil es sich davon irgendeinen zivilisierenden Effekt verspricht. Also der Staat kann das erstmal machen. Es wird dann grundrechtlich relevant, wenn an einzelne Förderung bestimmte Bedingungen geknüpft wird. Also wenn etwa gesagt wird, du musst dich, wenn du eine Förderung haben willst, auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Du musst zum Beispiel diese sagen, du darfst dich nicht antisemitisch betätigen. Dann wird man sagen, das kann er wahrscheinlich auch machen, aber man muss es irgendwie gesetzlich regeln. Das ist eine sehr verwaltungsrechtliche, sehr technische Angelegenheit zu sagen, also das kann der Staat wahrscheinlich nicht einfach so machen, sondern er braucht ein Parlamentsgesetz dazu. Und dann wird man schließlich sagen, eine Grenze wird wahrscheinlich da erreicht, wo der Staat ein Bekenntnis verlangt. Also nicht nur sagt, du darfst dich nicht auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, sondern du musst dich zu etwas bekennen. Also du musst jetzt sagen, ich bin kein Antisemit, egal wie du dich verhältst. Das scheint mir verfassungsrechtlich problematisch zu sein, weil wir grundsätzlich eigentlich anerkennen, dass ja Überzeugung, Innerlichkeit, innerliche Überzeugung eigentlich nicht wirklich vom Staat in der Form überprüft werden und sanktioniert werden können. Das machen wir in anderen Rechtsbereichen eigentlich auch nicht.
Denn die Kunst- und Wissenschaftsfreiheit ist ja ein Schutzgebot auch des Staates. Die Entfaltung der freien Kunst nicht nur nicht zu beeinträchtigen, sondern sie im Gegenteil sogar zu ermöglichen.
Ja, wobei, da wäre man schon vorsichtig. Man würde wahrscheinlich sagen, es gibt grundsätzlich sowas wie ein kulturstaatliches Anliegen. Der Staat ist generell verpflichtet dazu, Kulturförderung zu betreiben, aber man würde wahrscheinlich jetzt nicht so weit gehen zu sagen, er muss was Konkretes machen. Er muss jetzt nicht irgendwie das und das Museum oder das und das Fellowship-Programm oder so fördern. Insofern hat er da schon sehr, sehr große Spielräume und auch große Spielräume, das mit anderen Zielen zu verbinden.
Wenn ich Sie richtig verstehe, sagt Ihr Gutachten, dass man das durchaus auch mit anderen Verpflichtungen verbinden kann. Aber jetzt kommt's, dann bedarf es einer gesetzlichen Grundlage. Gesetzgebung ist Staatslenkung und vor allem muss man die dann auch, um Rechtstreue zu erwirken, durchsetzen können.
Ja, also das sind vielleicht nochmal zwei Sachen. Ein Gesetz braucht man insbesondere dann, wenn es darum geht, Pflichten als Nebenbedingung von Förderung. Also man kriegt einen Förderbescheid und da steht dann noch drin, du musst auch noch das und das machen. Das scheint mir im Kunstbereich tatsächlich eine gesetzliche Grundlage zu erfordern. Und die zweite Sache ist die der Durchsetzung. Das ist interessant, dass in der Diskussion bisher gar nicht so richtig auf die Durchsetzung geachtet wurde. Und die Durchsetzung scheint mir in der Tat schon ein bisschen ein Problem zu sein, weil man auf der einen Seite fragen muss, was passiert denn dann, wenn die Auflage nicht eingehalten wird, wenn sich jemand antisemitisch verhält etwa. Das muss man eigentlich auch nochmal eigens regeln, das muss irgendwo stehen. Und auf der anderen Seite natürlich auch nochmal die Frage ist, wer überprüft das eigentlich und was für Verfahren? Und das ist auch wirklich ein Pferdefuß, wenn mir scheint, weil man sehr schnell dann dabei ist, eben ein großes Kontrollregime zu errichten. Das wäre rechtlich zulässig, aber die Frage ist, ob man das dann wirklich will.
Dann hätte man sehr salopp gesagt, sowas wie eine Kulturpolizei, die keiner haben will.
Ja, also wenn es schlimm kommt, muss man sagen, wäre dann jedenfalls, müsste man erst nochmal klarstellen, wo kommen eigentlich Informationen über Personen her, denen man die Förderung aberkennen will, sind die überhaupt gerichtsfest und will man die eigentlich systematisch über Leute erheben, die man ansonsten ästhetisch eigentlich fördern will.
Herr Möllers, ich sage mal, wir machen ganz schnell mal ein Spiel. Ich bin Museums- oder Kunstvereinschef irgendwo am Niederrhein. Kann mich doch aber aus freier Entscheidung übrigens ausdrücklich zur Einhaltung von antirassistischen und zur Vermeidung judenfeindlicher Kunst verpflichten.
Oder? Ja, das scheint mir auch ein wichtiger Punkt zu sein, nochmal zu sagen, dass die öffentlichen Kulturinstitutionen eigentlich aus eigener Gestaltungsmacht sich auch durchaus darauf verpflichten können, solche Standards zu setzen und die auch irgendwie in Code of Conduct oder sonst wie niederzulegen. Ich denke, das ist überhaupt erstmal die Lösung, trotz aller Anfechtungen im Moment, dass die Institutionen selber die Verantwortung dafür übernehmen, dass das klappt. Und wenn es dann halt nicht klappt, dann hat man halt, ja, hat man einen Skandal, dann muss vielleicht auch mal jemand zurücktreten. Aber das kann man im Grunde nicht durch gesetzliche Regelungen einfach vorab ausschließen.
Empfehlen Sie sowas wie eine gesetzliche Regelung oder sagen Sie lieber die Finger davon lassen und das mit einer Verfahrensordnung zu regeln?
Also ich glaube nicht, dass man jetzt ein Gesetz braucht, weil ich, wie gesagt, noch nicht sehe, dass, wenn man das Gesetz hätte, um Auflagen festzuschreiben, man sich halt auch darum kümmern müsste, die durchzusetzen. Und da sehe ich noch nicht so ganz, ob es da wirklich eine überzeugende Lösung für gibt. Deswegen wäre ich da erstmal vorsichtig. Man kann aber auch mal gucken, was passiert. In Sachsen gibt es ja ein Kulturfördergesetz schon seit längerem. In NRW wird darüber nachgedacht. Man kann zumindest auch mal beobachten, was so die Erfahrungen damit sind oder nochmal weitersehen.
Sagt Staatsrechtler Christoph Müllers zur Antisemitismusvorbeugung bei staatlicher Kulturförderung. Kollwitz, der Name reicht, um auf eine der bedeutendsten Künstlerpersönlichkeiten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufmerksam zu machen. Im Frankfurter Städelmuseum, da stehen nämlich ihre Grafiken im Mittelpunkt. Und die Ausstellung gibt einen Überblick über die deutsch-deutschen Lesarten der Künstlerin nach 1945. Denn ihr Werk wurde in beiderlei Deutschland vielfach politisch vereinnahmt. Als Pazifistin oder als Lieferantin für Denkmalmotive. Dabei ist ihr Werk zutiefst existenziell. Widersteht der Abstraktion, veranschaulicht den leidenden Menschen und zeigt einmal mehr, zu was Zeichnung von Delacroix, Nadar, Daumier bis Käthe Kollwitz fähig ist. Ende März wird auch eine Kollwitz-Ausstellung im New Yorker MoMA eröffnet. Stefanie Blumenbecker war im Städel.
Der erste Eindruck? Konzentriert, dramatisch, vielfältig. Regina Freiberger, Leiterin der grafischen Sammlung und Kuratorin der Ausstellung zur Arbeitsweise von Käthe Kollwitz.
Sie war sehr experimentierfreudig und sie hat eben auch versucht, aus diesen Techniken das Maximum rauszukitzeln, um dahin zu kommen, wo sie hin wollte.
Käthe Kollwitz wollte eindringliche Bilder mit emotionaler Zuspitzung, leichter Verständlichkeit und krassem Realismus. Die Künstlerin, 1867 in Königsberg als Tochter eines liberalen Juristen geboren, fand früh die Themen, die sie lebenslang bewegte.
Und dann ziehen sie ja nach Berlin und ihr Mann hat eine Kassenarztpraxis. Das heißt, die Arbeiter gingen dort ein und aus und sie hat Hausbesuche mitgemacht und sie kannte manche von diesen Familien persönlich. Und sie hat dieses ganze Elend des Industrieproletariats aus erster Hand erfahren. Und einige der Patientinnen aus der Kassenarztpraxis ihres Mannes waren auch ihre Modelle.
Denn Käthe Kollwitz konzentriert sich von Anfang an vor allem auf die Darstellung und die Perspektive der Arbeiterfrauen. Regina Freiberger sagt dazu,
es hatte einen ästhetischen Grund, also zum einen, weil sie gesagt hat, die geben sich viel unverstellter, viel natürlicher, als das eine bürgerliche Frau je tun könnte. Damit sind wir ganz klar in einer Erzählung, die typisch ist für die Moderne. Aber das Entscheidende ist eben, dass bei ihr dann relativ schnell dieser sozialkritische Impetus dazukommt. Und dann ist es eben nicht nur ästhetisches Motiv, sondern es wird ein Motiv, mit dem man auch etwas bewegen will. Und da kommt dann so eine antibürgerliche Sprengkraft dazu, die für Kollwitz eben ganz wichtig ist.
Ihre Bilder klagen an und zeigen soziale Wirklichkeit. Hunger und Armut, die Ausbeutung der Arbeiter. Ein Lebensthema sind auch ungewollte Schwangerschaften, Gewalt gegen Frauen und sterbende Kinder. Bereits 1902/3 entstehen Grafiken, die bis heute schockieren. Leiber ineinander verschlungen, einander ergreifend, die Mutter, die ihr totes Kind sich einzuverleiben scheint. Der Tod, der die Frau fesselt, das Kind, das am Körper der Mutter zerrt und reißt. Passend dazu entstehen ab 1905 Studien einer alten Bäuerin, die ihre Sense schleift. Eine Gevatterin tot. Dieses Motiv wird nach einem langen künstlerischen Prozess in Kollwitz' zentralen Zyklus Bauernkrieg mit aufgenommen.
Kollwitz entwickelt erstmal eine Reihe von Studien, die unterschiedlich überlegen, wie könnte man Sense, die jetzt eine stärkere Rolle spielt, und das Gesicht der Bäuerin, wie könnte man die Hände gruppieren? Also mal Bleistift, mal Kohle, bis sie dann zum nächsten druckgrafischen Werk kommt, immer noch ganz figurig. Und es war ihr immer noch nicht pointiert genug. Verwirft sie das wieder, macht das Ganze nochmal, neue Platte, neues Format, nur noch das Gesicht der Bäuerin mit der Hand. Und dann sind wir bei der Fassung, die sie am Ende radiert für den Bauernkrieg.
Regina Freiberger ist es wichtig, in ihrer Ausstellung zu zeigen, welch intensive künstlerische Genese die Werke von Kollwitz durchlaufen. Welch mutige Entscheidung es für die junge, talentierte Malerin bedeutet hat, sich ausschließlich der Grafik zu widmen. Ihr intensives Interesse für Bildhauerei. Sie ist ein Jahr bei Rodin in Paris. Käthe Kollwitz begreift den Menschen stets durch seinen Leib. Ihre Kunst lebt von der Körperlichkeit. Sie setzt sich ein Leben lang für Gerechtigkeit ein und wird nach dem Tod ihres Sohnes Peter im Ersten Weltkrieg zu einer glühenden Pazifistin. Ihr soziales Engagement gipfelt in der Zeit der Weimarer Republik in der Gestaltung politischer Plakate für SPD und KPD, die Internationale Arbeiterhilfe oder den Mütterbund. Aber, so betont Regina Freiberger,
sie war nie Mitglied der SPD, sie war keine KPD-Mitglied, sie stand dem Kommunismus kritisch gegenüber, sie hat die Politik Liebknechts sehr harsch kritisiert, sie fand seinen Pazifismus herausragend. Man muss unendlich aufpassen, Kollwitz nicht in irgendeine Schublade zu packen, wo sie nicht reingehört.
Kollwitz wurde nach 1945 von der Politik in Ost- und Westdeutschland vereinnahmt. Die Ausstellung im Frankfurter Städel bietet nun in einer umfangreichen Schau die Gelegenheit, die Künstler neu zu entdecken,
sagt Stefanie Blumenbecker über Kollwitz, die große Ausstellung im Städelmuseum Frankfurt. Der Weg zu einem belastbaren Frieden ist meist lang und schwierig. Von der Waffenruhe über den Waffenstillstand, einen Vorfrieden vielleicht, eine internationale Konferenz, die Ratifizierung bis zur Wahrheitskommission oder völkerrechtlichen Aufarbeitung, diplomatischen Beziehungen und Erinnerungsarbeit. Das dauert oft Jahrzehnte. Der Historiker Jon Leonhard hat eine Reihe von hochgelobten Büchern gemacht, unter anderem Der überforderte Frieden, Versailles und die Welt 1918 bis 1923 und zuletzt über Kriege und wie man sie beendet, Synthesen. Ihn habe ich gefragt, aufgrund der aktuellen Diskussion, einen Krieg einfrieren, eine Auszeit, wie Fraktionschef Rolf Mützenich von der SPD vorschlägt. Das wäre doch ein historisches Novum.
Also es wäre vor allen Dingen ein historisches Novum in einem Augenblick, in dem eine ganz entscheidende Voraussetzung ja nicht gegeben ist, und das ist die relative Symmetrie auf dem Schlachtfeld. Das Einfrieren macht dann Sinn, wenn das Einfrieren nicht eine einseitige Konzession einer Seite bedeutet, weil man dann sehr schnell zu einer vielleicht nur taktischen Unterbrechung des Krieges kommt, die sich dann am Ende als fauler Frieden herausstellt. Und das haben wir sowohl in der Antike gesehen mit Karthago als auch in den 30er Jahren in der Begegnung der Siegermächte von 1918 gegenüber Hitler. Da muss man aufpassen. Das Einfrieren setzt etwas voraus und das ist im Augenblick nicht gegeben.
Verteidigungsminister Pistorius korrigierte im Deutschlandfunk seinen Parteifreund, den Fraktionschef Rolf Mützenich. Es sei eben kein beidseitiger Konflikt, Sie wiederholen das gerade, sondern ein einseitiger Angriffskrieg. Die Geschichte habe gezeigt, dass das so nicht möglich sei. Was Sie gerade sagen, ist wichtig. Im Gegenteil, eine taktische Atempause kann am Ende alles nur verschlimmern.
Genau das, das wissen wir aus vielen historischen Beispielen, also das Pazifizieren eines Aggressors in der Hoffnung, dass man mit Konzessionen ihn zum Frieden bewegt. Das ist die Hoffnung der Karthager gegenüber Rom und das ist die Hoffnung von Chamberlain und Daladier gegenüber Hitler in den 30er Jahren. Aber das Entscheidende ist, dass dieses Signal, also einseitige Konzession, und das würde ja im Augenblick Einfrieren bedeuten, dass genau dieses Signal dem Aggressor signalisiert, er ist auf einem guten Weg. Warum sollte er in seiner Logik dann nicht weitergehen? Und dann wird die Unterbrechung, die man mit dem Etikett Einfrieren versieht, sehr schnell zur taktischen Pause, um aufzumunitionieren, noch auf eine bessere Gelegenheit zu warten und dann den Krieg fortzusetzen. Also mit anderen Worten, das Einfrieren zum falschen Zeitpunkt kann den Krieg eigentlich eher noch mal intensivieren.
Genau. Anfeuern des Friedens durch Einfrieren des Krieges wäre eher eine Ermunterung des Stärkeren.
So ist es und deshalb kommt es eben darauf an, was ist der Moment, in dem man von Einfrieren spricht, wenn es eine relative Symmetrie gibt, die sich darin äußert, dass beide Seiten von der Fortsetzung der Kämpfe nichts mehr erwarten können. Dann kann man über Einfrieren, über das Einrichten von Pufferzonen, über einen Vermittler mit einem robusten Mandat sprechen, aber nicht in einer Situation, die wir ja jetzt haben, wo es eigentlich eher auf eine Defensive der Ukraine und Offensivmöglichkeiten Russlands hinausläuft. Und da sind wir noch nicht beim Faktor Zeit und der Frage, ob der Westen innerhalb der nächsten Monate noch besonders resilient sein wird.
Kriegsbeginne lassen sich meist ziemlich genau und einfach benennen, das Ende hingegen nicht.
Das Ende von Kriegen ist viel, wie ich es sage, ungleichzeitiger und es ist vor allen Dingen eben ein langer Prozess und kein Moment. Also der Moment, in dem man Unterschriften unter eine Waffenpause, einen Waffenstillstandsvertrag oder gar einen Friedensvertrag setzt, ist vielleicht erst der Augenblick, in dem dann eine Generation beginnen muss, einen Frieden zu gestalten. Denken wir nur an das Verhältnis zwischen Deutschen und Polen oder Deutschen und Franzosen im 20. Jahrhundert. Das hat Jahrzehnte gedauert. Deshalb ist dieser Weg von einem Krieg zum Frieden sehr kompliziert und er braucht auch ein langes Engagement von allen Beteiligten. Und von diesem Moment sind wir, glaube ich, im Moment noch weit entfernt.
Dieser Weg ist lang und kompliziert, sagen Sie, und von einer Sache sind wir auch entfernt, die bei Ihnen im Buch jedenfalls wichtig ist, nämlich Kommunikation und Vermittlung.
Es gibt keinen Frieden ohne Kommunikation und Vermittlung, und natürlich damit ist die Frage verbunden, wie wird ein Weg zu einem Frieden begleitet, wie wird er inszeniert, begegnen sich Politiker, Diplomaten, Militärs auf so etwas wie Augenhöhe, oder gibt es, das haben wir nach dem Ersten Weltkrieg erlebt, Rituale der Demütigung. Und wenn wir an die Art und Weise denken, wie Putin Geschichte für sich politisch instrumentalisiert, hat das natürlich noch eine umso größere Bedeutung. Und das bedeutet wiederum, dass ein solcher Frieden von Vermittlern, von internationalen Akteuren gut vorbereitet werden muss, um etwa Demütigungsrituale oder anderes zu verhindern. Also diese Frage von Kommunikation, von Medien, von Inszenierung, die wird uns irgendwann noch beschäftigen. Aber es ist eben der zweite Schritt. Der erste Schritt ist, diesen Reifemoment in einem Konflikt zu bekommen, ab dem wirklich die Fenster der Diplomatie offen sind. Die Frage der Kommunikation und der Vermittlung kommt dann, wenn man diesen Schritt schon gegangen ist und kann in Richtung einer Verhandlung, vielleicht sogar einer Konferenz, mindestens aber so etwas wie einer Kontaktgruppe marschieren. Da sind wir im Augenblick auch noch nicht.
Sagt Historiker Jörn Leonhard. Er ist Verfasser des Buches über Kriege, wie man sie beendet. 10 Thesen. Die Künstlerin Rebecca Horn, die wird am kommenden Sonntag 80 Jahre alt. Und nun hat sie bestimmt, dass ein großer Teil ihres Werks in Hessen bleibt. Und mehr weiß in den Kulturmeldungen Doris Schäfer-Noske.
Ja, dieser Teil besteht aus 60 Werken, wovon 30 raumgreifende Installationen sind. Rebecca Horn stammt aus Michelstadt. Auch ihr Atelier befindet sich im hessischen Odenwald. Und durch die Dauerleihgabe wird die weltweit größte Sammlung mit ihren Werken künftig in Wiesbaden zu sehen sein. Die Sammlung kommt in den Neubau des Museums Wiesbaden, wie Peter Raue von Rebecca Horns Stiftung Moon Tower heute auf einer Pressekonferenz erklärte.
Wir haben einen Vertrag mit diesem Hause geschlossen, dass auf immer diese Arbeiten dem Hause zur Verfügung stehen. Sie sind jetzt noch in Bad König, wo ihr Atelier und ihr Wohnhaus ist. Wenn dann in 6 oder 2, 3 Jahren oder in einem Jahr, ich weiß es nicht, das Museum steht, ist auch genug Platz, das alles zu zeigen. Es ist also eine Liebesheirat, die wir da eingegangen sind.
Und auch wenn das Museum Wiesbaden dann zahlenmäßig immer noch mehr Werke von Alexei Jawlensky besitzt als von Rebecca Horn, so wird die Künstlerin schon durch die reine Größe ihrer Arbeiten in Zukunft das Museum prägen. Vor 9 Tagen sind die Oscars vergeben worden. Der Holocaust-Film The Zone of Interest wurde als bester internationaler Film prämiert. Und seitdem steht der britische Regisseur Jonathan Glazer in der Kritik wegen seiner Dankesrede. Darin erklärte er nämlich, der selbst jüdischen Glaubens ist, zur aktuellen Lage in Gaza. Der Film wolle zum Nachdenken anregen, und zwar nicht, um zu sagen, schaut, was sie damals getan haben, sondern schaut, was wir heute tun. Inzwischen haben hunderte jüdische Kreative aus Hollywood einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie Glazers Oscar-Rede anprangern. Sie werfen ihm vor, die Nazis und den Holocaust mit dem Handeln der israelischen Nation moralisch gleichzusetzen, die ja im Gegenteil ihre eigene Ausrottung abwenden wolle. Damit unterstütze Glazer ein Narrativ, das den aktuell wachsenden Antisemitismus schüre. Der Filmwissenschaftler Markus Stiegelecker sieht in diesem offenen Brief aus Hollywood ein wichtiges Signal.
Dass sich das erst nach einem gewissen Abstand der Reflexion auch so entwickelt hat, das ist durchaus bemerkenswert, weil da ja schon eine Reflexion dahinter steckt. Und das scheint also schon sehr viel aufgewühlt zu haben. Und von daher könnte man sagen, ja, also diese Vereindeutigung eines Films, der bewusst etwas offener bleibt, in diese Richtung ist eine unglückliche Entscheidung des Regisseurs gewesen.
Das war der Filmwissenschaftler Markus Stiegelecker im Deutschlandfunk Kultur zum Streit um Jonathan Glazer. Ein 10-jähriger Junge liest in einem Antiquariat die Geschichte vom heldenhaften Atreo, der das Reich Phantasien und dessen kindliche Kaiserin vor der Auslöschung retten will. Die unendliche Geschichte von Michael Ende war nicht nur als Buch beliebt, sondern auch ein großer Kinohit. Jetzt, rund 40 Jahre nach dem Film von Wolfgang Petersen, soll der Stoff neu verfilmt werden. Die Rechte hat jetzt die Seesaw Films, die auch für Oscar-Produktionen verantwortlich war, wie The King's Speech über den stotternden König Georg VI. Oder The Power of the Dog mit Benedict Cumberbatch.
Die Kulturmeldungen waren das am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute mit Doris Schäfer-Noske. Gleich die Nachrichten, dann wie gewohnt die Informationen am Abend. Sie berichten unter anderem über die Regierungserklärung vor dem EU-Gipfel. Für Ihr Interesse an Kultur heute dankt Michael Köhler. Ihnen einen guten Abend.